Es freut mich, dass wir unser Studium über die Einheit in Christus heute zu Ende bringen können. Und wir erinnern uns, wir haben begonnen mit dem Gebet Jesu aus Johannes 17, wo er sagte in Vers 21 auf, dass sie alle eins seien, gleich wie du Vater in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. So, wo liegt denn das Einssein? Das Einssein zwischen Christus und seinem Vater lag, dass Christus wusste, wer er war. Er war als Mensch auf diese Erde gekommen und als ein Mensch hat er sich mit seinem Vater völlig identifiziert. Er war der Sohn des Vaters. Dadurch war er eins mit dem Vater. Sie waren nicht dieselbe Person, sie waren eins. Dadurch, dass der Vater sein Vater war, er hatte seine Identität in ihm. Wir Menschen wurden in ein Universum gesetzt, wo ein Gesetz alles steuert, das Gesetz des Lebens. Man muss nehmen, alles ist von Gott abhängig, um zu geben. Und die Nebengesetze, das alles ist abhängig von Zeit, Temperatur, Druck, Raum und Geschwindigkeit. Der Mensch und die Engel wurden gesetzt in eine Abhängigkeit und in Freiheit. Gott war derjenige, der Adam gemacht hatte, damit er nimmt von Gott. Es gab eine Quelle ohne Wahl. Da gibt es keine Wahl, dass ein Geschöpf unabhängig sein kann. Aber er hat ihm die Möglichkeit gegeben, etwas zu tun aus dem Nehmen. Und beim Geben hat er die Wahl. Das heißt, er kann viele, unendlich viele Taten. Letztendlich kommen alle Taten aus dem Nehmen. Und aus dieser Tat, aus dem Nehmen, kann er dann alles tun. Er kann essen, trinken, arbeiten, was auch immer er tut. Alle Taten, die er tut, aus Liebe sind richtig. So, es gab im Himmel keine Uneinigkeit, bis der Engel Luzifer, der ja Gott vertraute von Anfang seiner Schöpfung und mit der Motivation der Liebe lebte, auf die Idee kam, dass er könnte seine Identität ändern. Er könnte aus einem Geschöpf ein Schöpfer werden. Er trat in eine Selbsttäuschung ein, er wäre Gott und dadurch brach er das unveränderbare Gesetz der Abhängigkeit vom Schöpfer als Lebensquelle. Er dachte, er kann aus sich selber leben. Dadurch wurde seine Motivation geändert. Er lebte jetzt für sich und die Unvernunft und die Irrationalität wurden geboren. Luzifer ist der Ursprung allen Böses. Er ist der Ursprung aller Dummheit, aller Selbsterhöhung, allem dessen, was wir hier auf dieser Welt sehen. Davon kommt's. Aber sicherlich wäre das nicht so gekommen, hätte der Mensch nicht auch seine Abhängigkeit von Gott gelöst. Hätten Adam und Eva nicht gewollt, mehr zu sein als ein Geschöpf und sich von Gott getrennt haben und das Gesetz brachen, dann wäre natürlich auf dieser Erde nicht das Reich des Bösen, sondern das Reich Gottes und wir würden nichts haben von dem, was wir heute hier haben. Nämlich von der Unvernunft, der Irrationalität, von dem falschen Verhalten, das aus der Idee kommt, ich bin jemand, der ich nicht bin. Luzifer wollte Gott sein und diese Identität hat er übernommen und auch der Mensch hat sie von Luzifer genommen und siehe da, was sie mit ihm macht. Er denkt, er besitzt etwas, während er nichts sein Eigentum nennen kann. Der Menschen denken, sie können, ihr Leben ist ihres, ihr Körper ist ihrer, die materiellen Dinge sind ihr. Und dann denkt der Mensch, wenn er etwas tut, wenn er Zeit nutzt, wenn er Geld nutzt, wenn er Kraft nutzt, wenn er irgendetwas nutzt, denkt er, das kommt von ihm. Seine Begabungen, seine Intelligenz, seine Schnelligkeit ist sein Verdienst. Er sieht nicht, dass das nicht geht. Deshalb ist der Mensch in der furchtbaren Situation, dass er sich immer höher sieht als der andere. Er sieht sich als Besserwisser, als Besserkönner. Er ist im Wettbewerb mit allen und mit jedem, manchmal auch mit sich selbst. Er will im Wettkampf gewinnen. Er steht in einem kontinuierlichen Machtkampf, in einer Konkurrenz. Er ist Richter über andere. Er ist Kontrolleur. Er ist gewalttätig, mordet und kriegt. All das hat einen Ursprung, nämlich die falsche Identität. Die richtige Identität würde sowas nicht haben, denn sie weiß, dass sie kein Eigentum hat. Aber sie kann alles nutzen, weil sie ja das Kind des Vaters ist. Es hat das ewige Leben, der gesunde Körper, die materiellen Dinge sind alle nutzbar. Ein Geschöpf weiß, dass es weder Zeit noch Geld noch Kraft noch irgendetwas aus sich selber hat. Es tut's aber aus dem, was da vorhanden ist als Mittel, seine Begabung, Intelligenz, Unschnelligkeit ist nicht ihm selbst zu verdanken, er selbst nutzt das nur. Dadurch muss er sich über niemanden erheben, er muss nicht besser sein als andere, er muss in keinen Wettbewerb einsteigen, keinen Wettkampf. Der Machtkampf ist behoben, er richtet keinen, er kontrolliert keinen, er übt keine Gewalt, noch Krieg, noch Mord aus. So, das ist der Unterschied zwischen den zwei Identitäten. Nun müssen wir verstehen, dass die Identität das Erste ist, was alles bestimmt im Leben eines Wesens, das einen Geist hat. Und jetzt, wenn der Mensch ein Geschöpf Gottes ist, dann ist es selbstverständlich, dass er von Gott nimmt. Dann hat er eine Quelle ohne Wahl. Und er gibt aus dieser Welle alles, hat die völlige Wahl. Alles, was er tut, ist wunderbar richtig. Alle Taten sind frei, wenn der Mensch ein Geschöpf ist, so war Adam und Eva. Wenn die Ursache gut ist, ist die Folge gut. Die Identität verändert, wenn ich Gott bin, brauche ich da noch eine Quelle? Ich habe keine Wahl, ich muss aus jemandem leben. Also holt sich der Mensch aus Luzifer auf Menschen, aus Tiere seine Bedürfnisse. Aber das macht ihm, dass er die Wahl verliert. Er hat sie nicht mehr und alles, was er dann tut, sind unfreie Taten, auch wenn er denkt, sie sind frei. Mir ist es das zweite Mal passiert, gestern auf der Autobahn, in dem Baustellenbereich, da schert der LKW aus und fährt in der Mitte. Diesmal nicht direkt vor mir, sondern ich bin hinter dem nächsten PKW. Das machen LKW-Fahrer manchmal aus Lust, um andere zu ärgern, was auch immer in ihnen ist, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mich geärgert darüber. Obwohl ich nicht in Eile war, ich hatte genügend Zeit, in die Arbeit zu kommen. Ich hörte im Auto mir die Bibel an und bereitete mich vor für unser nächstes Thema, die Offenbarung. Und siehe da, jetzt schert dieser LKW aus. Und ich fange an, mich zu ärgern. Und ich fange an, in mir zu denken, warum tut er das? Das sind unwillkürliche Gedanken, ich höre nicht mehr zu. Und ich bin so gefangen, dass ich das Handy ausmache und sage, Herr, wir müssen reden. Ich brauche deine Hilfe. Diese Tat dieses Mannes macht mich fertig. Wir sind nicht mehr frei. Und ich musste mit Gott kämpfen und erringen gegen mich selbst, weil dieses schlimme Ding hätte den Mann weggepustet von der Straße, hätte ihm verboten, je mehr einen Führerschein in der Hand zu haben. Weil sowas ziemt sich nicht, sowas ist absichtlich. All diese Gedanken kommen einem in kurzen Millisekunden. Oh, ich wünschte mir nichts anderes, als frei zu sein, nicht mehr gefangen in so Dingen, in so Kleinigkeiten. Der Mensch, auch wenn er denkt, er hat eine Wahl, er hat keines gefangen. Wir haben die Wahl verloren, dadurch, dass Adam uns in diese Not gebracht hat. Aber es gibt eine Lösung. Wir können die falsche angeborene Identität wegtun und eine neue Identität bekommen. Das Kreuz muss das schaffen in unserem Leben. Aber was sind jetzt die gesetzlichen Voraussetzungen, dass eine Identität ausgetauscht wird? Gott, das Hand und des Menschen Hand. Sie können sich nicht mehr treffen. Der Mensch kann das Gesetz nicht mehr halten. Er ist ja Gott. Er kann von Gott nicht mehr nehmen. Dadurch ist die Trennung zwischen ihnen komplett. Die Veränderung im Menschen kann der Mensch selber nicht mehr ändern. Gott kann auch nicht in ihn hinein, weil er hat dem Menschen die völlige Fähigkeit gegeben, nur selbst handeln zu können. Und der Mensch denkt auch nicht, dass er es braucht. Er ist ja jetzt Gott. Und der Mensch ist für seinen geistigen Zustand völlig blind. Er denkt, er ist frei und ist gefangen. Er denkt, er sieht und er sieht nicht. Das ist eine grausame Situation, in der der Mensch ist. Und die Not ist da, dass niemand nach dem Gesetz der Individualität kann anstelle eines anderen handeln. So wie soll dann der Mensch je wieder errettet werden können? Wie kann eine Lösung da sein? Der Erlösungsplan ist die größte, ich sage jetzt mal, Tat Gottes, den Menschen aus der Unmöglichkeit herauszuholen. Und die einzige Möglichkeit war, dass Gott Mensch wird, dass in Zusammenarbeit zwischen Mensch und Gott die Einheit wiederhergestellt werden kann. Deshalb musste Christus aus dem Menschensohn, aus dem Nachkommen Davids kommen, aus dem Samen der Frau und aus seinem Vater vom Heiligen Geist. Und so musste Christus, der Erlöser, einige Aufgaben erfüllen, damit wir wieder frei und eins sein können mit Gott. Er musste Mensch werden. Das war notwendig, weil jemand anders außer ich kann nicht für mich im Gericht stehen. Und da wir alle aus einem Leben kommen, kam Jesus in dieses Leben und er wurde dieses Leben. So wurde er Adam. Und da ich aus Adam komme, wurde er auch ich. Dadurch nur konnte er an meiner Stelle mich erlösen. Das ist ein Wunder, dass Gott diese Möglichkeit gefunden hat, Mensch zu werden, weil nur als Mensch, als das Leben, das er Adam gegeben hat, konnte er das Leben auch retten. Das ist so wichtig zu verstehen. Als allererstes muss ein Mensch her. Aber er muss so sein, dass er komplett von vornherein Gott vertrauen kann. Ganz egal, welcher Mensch auf dieser Erde geboren wird, er kann Gott nicht vertrauen aufgrund seiner Natur. Aber es muss jetzt ein Mensch geboren werden in diesen Menschen, der nicht vertrauen kann, der vertrauen kann. Deshalb muss er aus dem Vater kommen. Die Liebe Gottes seines Vaters muss er offenbaren. Das heißt, er muss seinen Vater kennen. Niemand von uns hat Gott je gesehen. Wie hätten wir wieder zu ihm zurückgefunden? Er kannte seinen Vater. Und im Johannes 17 steht so schön, er sagt, verkläre mich mit der Herrlichkeit, die ich hatte, bevor der Welt, bevor all dieses Ganze da war. Er musste die falsche Identität aus dem Menschen entfernen. Also musste er sie übernehmen, sonst konnte er diesen Menschen nicht befreien. Und er musste aus diesem gefallenen Menschen, aus diesem kaputten Wesen, ein neues schaffen, eine neue Identität und eine neue Kreatur machen. Das war sein Werk. Aber jetzt sind wir ein Leben mit Milliarden von Individuen. Jetzt muss es aber eine Möglichkeit geben, dass das, was er erreicht hat, einem jeden von uns zugänglich wird. Er muss unser Vertrauen gewinnen. Das geht jetzt nicht mehr im Herzen, das geht nur noch über den Verstand und den Willen. Jetzt kann er nur in Zusammenarbeit mit jedem einzelnen Individuum, kann dieser Sieg, den er errungen hat, auch errungen werden. Und jedes einzelne Individuum, welches mit ihm den Sieg errungen hat, muss er am Ende neu erschaffen, so wie er zu einer neuen Kreatur wurde. So, Das ist die Herausforderung der Erlösung. Das ist keine einfache Sache. So, deshalb wird Gottes Sohn Mensch. Er kommt zur Hälfte aus Gott, körperlich und geistig. Und er kommt zur Hälfte aus Maria, körperlich und geistig. So erbt er auch die falsche Identität. Er hat ja keine Wahl. Aber dadurch, dass er die wahre Identität hat von seinem Vater, kann er von dem Moment, wo der Heilige Geist die Erbsubstanz seines Vaters bringt, zusammen mit der Eizelle von Maria, in dem Moment verbindet sich, dass der Geist Christi mit dem Geist seines Vaters im Vertrauen, so wie er sich verbindet mit der Mutter in unserem Fall. Aber in diesem Fall verbindet sich der Geist dieses kleines Embryos mit dem Vater. Und er bleibt in dieser Verbindung und kämpft, um nie die falsche Identität zu nutzen. Aber er sieht sie, er weiß, dass er sie hat. So, Christus beweist eine Sache in seinem Leben. In seiner Beziehung mit Gott und den Menschen und den Tieren und Luzifer hat er in seinem Herzen, genauso wie jeder von uns, nur das Nehmen und das Geben. Das Gesetz des Lebens sagt, ich muss nehmen, ich muss also irgendwo abhängig sein. Das ist das Vertrauen. Er liebte seinen Vater, er war eins mit seinem Vater, weil er das Kind seines Vaters war und er nahm die Liebe seines Vaters und konnte sie jedem geben, inklusive Luzifer. Dadurch wurde er im Körper, war er immer gesund. Und da es nur eine Stelle gibt, wo der Mensch verletzbar ist, wo er fallen kann, nämlich am Nehmen, am Vertrauen, waren alle Versuchungen Jesu nur an derselben Stelle. Und wir haben das während dieser Betrachtung hoffentlich deutlich gemacht. Auch im Menschen gibt es nur eine einzige Vulnerabilität, ein einziger Punkt, das entscheidet zwischen Leben und Tod, zwischen Ewigkeit im Leben oder ewigem Tod. Und das ist, wo der Geist sich anbindet, um zu nehmen, wo ihm der Geist vertraut. Und Jesus vertraut seinem Vater trotz aller Anfechtungen, die er hat, weil sie sind alle nur an einem Punkt. Das ist wichtig zu verstehen. Deshalb überwindet Christus in sich selbst und vertraut seinem Vater. Aber es war nicht genug, dass er seinem Vater vertraut. Sein Vater und ihm müssen am Kreuz die falsche Identität entfernen. Es ist nicht möglich, dass dann der Mensch neu gemacht ist, während er die falsche Identität behält. Nein, Christus stirbt am Kreuz und gibt uns als Erbe seinen Sieg. So hier ist Jesus Christus, er wird geboren und sein irdisches Leben ist ein reines Leben, obwohl er die falsche Identität erbt. Er hat aber auch die richtige Identität. Er ist der Sohn des Vaters und er ist damit der erste Adam. Er kommt in den ersten Adam hinein. Er wird der erste Adam. Am Kreuz zerstört er den alten Adam. Das heißt, er muss, während er am Leben ist, zusammen mit seinem Vater, die falsche Identität herausholen. Die geht nur in einem Glaubenskampf zu entfernen. Als Christus rief, es ist vollbracht, war die falsche Identität weg. Und er konnte sterben, damit er aus dem Alten, dem Kaputten, eine neue Kreatur schafft. Das ist der zweite Adam. Der Geist, der da lebendig macht, das ist der zweite Adam. Und auch das haben wir studiert aus der Heiligen Schrift. Er geht als Hohepriester in den Himmel, damit er uns jetzt vorbereitet, damit dann, wenn er uns vorbereitet hat, als König wiederkommt und als Richter dieser Welt, um allen zu geben, was sie in diesem Leben gewählt haben. Aber jetzt hat aus Christus wurde die falsche Identität ausgeräumt, aber sie muss doch aus mir auch weg. Ich bin geboren mit nur einer Identität und mein Leben ist mit schwarzem Rahmen. Das heißt, ich bin tot. Alle meine Taten, die ich tue, sind falsch. Insoweit am Kreuz tausche ich mein Leben aus. Am 7. Juni 2003 ging mein Leben in Christi Leben über und ich bekam sein Leben und damit fing ich an, das ewige Leben zu leben. Mein ganzes Leben war vergeben, weil ich habe es getan aus meiner Unfähigkeit, das Richtige zu tun. Aber das Leben geht weiter. Die neue Identität muss jetzt in mir Gestalt gewinnen. Ich muss wachsen und wachsen und wachsen und wachsen, bis eines Tages Christus und ich derselbe sind. Das heißt, bis sein Sieg völlig mein Sieg geworden ist. Das ist sein Gebet, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, auf dass die Welt glaube, du habest mich gesandt. Das muss eine Realität sein, nicht eine Gerichtsverhandlung, wie viele Menschen denken, dass die Erlösung nichts anderes ist als eine Rechtsprechung. Nein, Erlösung ist eine Realität. Wenn beim dritten Mal dieser LKW ausschert und ich mich wieder ärgere, dann habe ich meine Identität noch nicht ganz kaputt gemacht, die falsche. Dann bin ich immer noch selber Gott, dann bin ich immer noch selber Richter und dann puste ich, wenn ich könnte, hätte ich den weggepustet. Auf Nimmerwiedersehen. Das muss weg aus mir. Und ich erschrecke mich, dass so Kleinigkeiten aus mir herauskommen, aber genau das ist es, was mich ermutigt, wenn Gott bei den Kleinigkeiten angekommen ist, dann haben wir schon ein paar große Sachen weggetan, aber die Kleinigkeiten sind katastrophal. Sie zu sehen, wir würden sagen, das ist eine Kleinigkeit. Nein, es ist keine Kleinigkeit. Es ist die alte Natur, die über andere bestimmen will, die anderen nicht erlaubt, das Böse zu tun. Mir kamen alle Texte gestern in den Sinn. Widerstrebet dem Übel nichts. Und ich tat mich in verschiedene Situationen sagen, wie würdest du da reagieren, wenn man dir das und das und das tut? Würdest du da aus deiner Haut fahren oder würdest du sagen, sie tun es Christus an? Oh Gott hat mir gestern eine wunderbare Lektion gegeben. Er hat mir veranschaulicht, wie in meinem Herzen noch Dinge sind, die weg müssen. Er kann mich so nicht erlösen. Es muss weg. Es muss aus meinem Herzen verschwinden. Deshalb arbeitet er als hohen Priester im himmlischen Heiligtum zusammen mit dem Heiligen Geist an meinem Herzen, dass ich frei werde. Das ist ein bewusster Kampf. Das sind Überlegungen, Entscheidungen, die wir alle in uns treffen müssen. Es muss zu einer völligen Befreiung kommen. Das ist Erlösung. Alles andere nicht. Und dann kommt natürlich als König die neue Kreatur. Nun ja, mag einer sagen, wer wird dann errettet? So haben die Jünger es auch gefragt, Jesus. Nun, Jesus sagte, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. So, ich habe jetzt ein bisschen betrachtet die Einzelsituation, das heißt, eine individuelle Sache. Aber es geht auf dieser Erde um die Wiederherstellung der Erde. Das heißt, es geht um die Wiederherstellung des gesamten Ordnung zu dem ursprünglichen Zweck, zu dem Gott den Menschen geschaffen hatte. Und wir haben gesehen letztes Mal, dass Gott Institutionen gebaut hat und sie gemacht hat, zu verwalten seine Gesetze. Dass man von Gott nimmt und dass man dann in Verantwortung vor Gott und vor den höheren Institutionen lebt. Warum hat Gott Israel berufen zu dem Zweck der Wiederherstellung? Israel hat versagt. Er beruft die Kirche. Warum hat er die Kirche berufen? Warum sucht sich Jesus 12 Jünger aus? Was will er erreichen? Nun, er will klar erreichen, dass die Welt erreicht wird. Die Welt muss wiederhergestellt werden, nicht nur ein Individuum, sondern alle Individuen müssen die Botschaft hören. Und dafür hat er seine Gemeinde gemacht. Seine Gemeinde ist Gottes auserwähltes Werkzeug, damit die ganze Welt erlöst wird. Weil Jesus betet hier in Vers 20, sagt er, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, so durch ihr Wort an mich glauben werden. Es geht um ein globales Erreichen des Menschen. Und Gott muss es schaffen, dass er alle Menschen, die in einer Generation leben, erreicht mit der Botschaft der Erlösung, der Befreiung, des Rufes, sich mit Gott zu versöhnen. Deshalb hat er eine Gemeinde gerufen. Und sie fing an mit den 12 Aposteln. Ja, sie fing nicht nur an mit den 12 Aposteln, die Gemeinde selbst schon, aber das Licht, was Gott wählte, fing mit Abraham an. Deshalb kamen dann die 12 Stämme aus Jakob. Gott hat nicht aufgegeben sein Ziel, auch wenn die Stämme versagt haben. Er hat sich 12 neue Apostel gewählt, damit sie das Werk beginnen. Und es ist ein aufsteigendes Werk. Als die Apostel begannen, gab es viele Wolken am Himmel. Sie hatten noch wenig Verständnis. Und Verständnis muss steigend sein, aber Erkenntnis ist Vereinfachung. Wir denken heute manchmal, Erkenntnis ist Verkomplizierung. Nein, nein. Die Sünde, Luzifer, hat alles versucht zu komplizieren. Dass die Welt ist nur kompliziert aufgrund des Irrtums unserer falschen Identität. Aber Gott will jetzt nicht, dass hier ist Komplexität, hier ist Einfachheit. Und ich freue mich so sehr, weil ich weiß, wir leben in der Zeit, wo dieses Licht komplett ist, weil es ist einfach. Je einfacher, umso stärker das Licht. Und es muss so scheinen, dass ein Mensch, wenn er es sieht, in ein paar Minuten entscheiden kann, seine Ewigkeit. Weil es ist einfach. Wie viel mussten die Apostel verlernen von all den Dingen, die sie in ihrer Tradition gelernt haben? Wie viel mussten sie wegtun, um zur Einfachheit des Evangeliums zu kommen? Das steigende Licht ist die steigende Einfachheit. Das Wegtun dessen, was nicht Licht ist. Das Wegtun dessen, was uns von der Einfachheit zurückhält. Das ist Licht. Und dieses Licht scheint und fängt an zu scheinen zu unserer Tage, weil es ja einfach ist. Wir sind gerufen, dieses Licht als jedes Individuum aus der Gemeinde zu zeigen. Und Gott hat sich vorgenommen, er kann nicht alle in dieses komplette Licht führen, das heißt nicht ins komplette Licht führen, aber nicht alle können vollkommen sein. Der Schächer am Kreuz konnte nicht vollkommen werden. Aber er sah das Licht in Christus und er gab sein Leben, sagte, gedenk an mich und er wird erlöst. Die Menschen, die gestorben sind zur Zeit der Vergangenheit, sie sind und kommen sie sind nicht vollkommen geworden. Sie sind aber erlöst durch die Vollkommenheit Christi, durch den Glauben an ihn. Aber das ist nicht Gottes Ziel mit dem Erlösungsplan. Gottes Ziel mit dem Erlösungsplan ist, dass das Licht, das, was er Abraham gesagt hat, ein Segen zu sein für alle Völker dieser Welt, das ist sein Ziel. Aber das kann er nur machen mit Menschen, die das Ziel erreicht haben. Und das sind, die das volle Licht haben, das sind die 144.000. Es sind nicht mehr nur 12 Apostel, es sind 12 mal 12.000 Apostel, die das Werk beenden werden. Sie werden das volle Licht der Erkenntnis Gottes, was ja einfach ist, und ihr Leben wird frei sein von der Gefangenschaft der falschen Identität. Erlösung muss hier und jetzt geschehen, damit sie dann für alle anderen auch gültig ist, die gestorben sind, ohne das erreicht zu haben. Deshalb können die 144.000 keine Toten sein, weil Tote haben die Vollkommenheit nicht erreicht. Moses musste sterben, weil die Vollkommenheit, die erfordert war, nicht erreicht hat. Aber wir finden hier im Römer Kapitel 8, da ist das Werk der Erlösung eines jeden Menschen, aber besonders hier geht es um das gesamte Bild. Hier muss ein Werk geschehen, das komplett ist. Und zwar komplett im Vertrauen zu Gott, bevor Jesus wiederkommt. Weil die meisten denken, die Einheit wird wiederhergestellt, wenn Jesus kommt. Nein, die Einheit muss wiederhergestellt werden, bevor er kommt. Weil Jesus betet nicht, lass sie eins sein, wenn ich komme aus dem Himmel. Nein, er betet und sagt, sie müssen hier auf dieser Erde eins sein. Und der Paulus sagt das genauso im Römer Kapitel 8, wenn er schreibt dort, dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt wird, die wir nun wo? Hier auf Erden, nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Und hier auf Erden muss das passieren, was er hier sagt, im Vers 28 von Römer 8. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach der Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollen dem Ebenbild seines Sohnes, auf dass derselbige der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Der Erstgeborene unter vielen erstgeborenen Brüdern. Welcher aber verordnet hat, die hat er auch berufen. Welcher aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Welcher aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht. Was wollen wir hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welcher auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Wer sind die Auserwählten? Es sind niemand anders als die 144.000. Und warum können sie nicht beschuldigt werden? Weil sie makellos sind. Da sind keine Tote dabei. Die vollkommen wurden in diesem Leben, hat Gott ins Himmel genommen. Welche auch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, wer will denn die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Sie sind gerecht gemacht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, so viel mehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zu Rechten Gottes und vertritt uns. Das heißt, er hat uns dazu gebracht. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Völligkeit oder Schwert? Ihr seht, die Wiederherstellung des Menschen erfordert einen Test. Als Adam geschaffen wurde und die Sünde schon da war im Universum, erforderte es einen Glaubenstest, damit er leben konnte. Er versagte. Aber jetzt sind diese Menschen, die Auserwählten, sind wiederhergestellt werden und jetzt werden sie getestet. Weil ohne Test kann keiner da hineinkommen. Ohne Test kann man nicht beweisen, dass die falsche Identität nicht mehr da ist, nicht mehr aktiv ist. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes, Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Fährlichkeit oder Schwert? Das ist, bevor Jesus kommt. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag und sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allem überwinden wir weit um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, noch Gegenwärtiges noch Zukünftiges, welches Hohes noch Tiefes, weder keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wann und wo wird das bewiesen? Das muss jetzt und hier bewiesen werden. Es kann nur das sein. Es gibt es nichts anders. So lasst uns das sehr klar verstehen. Die Einheit und die Wiederherstellung muss hier und jetzt bewiesen werden. Sonst gibt es keine Lösung für niemanden. Und Gott hat sich den Plan klar gemacht. Die 144.000, sie sind die, die dieses Ziel erreichen. Durch sie erleuchtet er die ganze Welt. Er braucht keine Millionen. Gideon siegte nicht mit Tausenden von Kämpfern. Er siegte mit 300 gegen 120.000. Und hier hat die Bibel alles ihm vorausgesagt, es wird nicht durch Heer oder Macht, sondern durch seinen Geist geschehen. Und 144.000 Menschen sind natürlich gemessen an der Zahl der Vollkommenen viel. Aber gemessen an der Zahl der Menschheit wenig. Aber es reicht aus, dass durch sie die ganze Herrlichkeit des Herrn auf dieser Erde ist, dass sie eins sind, das Gebet Jesus wird durch sie erfüllt. Sie sind die Gruppe von Menschen, die erreichen das Ziel. Sie sind die Erstlinge, sie sind die Erstgeborenen, sie sind die Übrigen, sie sind die Auserwählten, sie sind die Jungfrauen, sie sind die Ersten, die reif sind. Und keiner von ihnen wird den Tod je sehen, weil in ihnen wurde die Wiederherstellung komplett gemacht. Deshalb können keine Tote, wie so manche glauben, in ihnen sein. Es können auch keine, die vom Tode auferstehen, nochmal einer Prüfung unterstellt werden. Das ist absurdum ad absurdum. Unkenntnis der Unkenntnis. Deshalb lasst uns klar und deutlich machen, die Wiederherstellung ist entscheidend. Deshalb kämpfen wir. Deshalb habe ich meine Sache ausgemacht, als ich gesehen habe, was dieses LKW, das Fahrer dieses LKWs Verhalten in mir ausübt, habe gesagt, Gott, wir müssen diese Sache aus meinem Herzen erledigen. Ich muss ein freies Wesen werden, hier und jetzt. Erlösung muss hier und jetzt geschehen. Und mit Gottes Gnade werden wir das auch erreichen. Die Zeit ist da. Gott braucht nicht ein großes Heer, weil es wird nicht durch menschliche Macht geschehen, sondern durch seinen Geist. Aber wenn diese Menschen völlig eins mit Christus sind, völlig eins mit dem Vater sich identifiziert haben, sie tragen ja seinen Namen auf ihren Stirnen. Was für ein Licht wird das sein, wenn 144.000 Menschen, Männer und Frauen, weil die Erstgeborenen waren nicht aufgeteilt, männlich oder weiblich, Männer und Frauen, 144.000 an Zahl. Nicht eine mehr, nicht eine weniger, weil Gott hat das so gesagt und so wird es auch sein, so wie er damals 12 Apostel gewählt hat, nicht einen mehr, nicht einen weniger. So werden auch diesmal genau 12 mal 12.000 sein und der Herr wird durch diese kleine Zahl das größte Werk vollbringen, was hier auf Erden vollbracht worden ist. Nämlich die ganze Erde wird erleuchtet werden von seiner Herrlichkeit. Nicht durch viele, durch ein Paar. Möchtest du einer dieser Paar sein? Ich möchte es. Ich möchte es, weil ich möchte frei sein. Ich möchte, dass mich nichts mehr von der Liebe Gottes trennt, dass mich nicht mehr dazu bringt, LKW-Fahrer von der Autobahn, wenn sie Fehler machen, wegzuputzen zu wollen. Ich möchte ein liebevoller Mensch sein, der sagt, Gott, das ist deine Sache des Richtens, nicht meine, ich mische mich da nicht ein. Aber dafür muss mein Herz völlig rein sein. Dafür muss das Licht der Wahrheit in mir völlig leuchten. Möge Gott mir die Gnade geben. Und ich ringe dafür. Und ich glaube es auch. Ich weiß nicht, wie es passieren soll. Aber ich glaube es, dass er es schaffen wird. Und so, sonst würde ich ja nicht mehr machen, dann würde ich nicht mehr kämpfen, diesen Kampf des Glaubens. Und so lade ich an jeden ein, der diese Nachrichten gehört hat und hört. Erkenne, deine Not. Sicherlich nur Gott kann dir helfen, sie zu erkennen. Aber willst du wirklich alles wegtun? Oder denkst du, du bist erlöst, nur weil du dich getauft hast oder weil du mal entschieden hast, Christus zu dienen? Gott muss dir nur einen LKW-Fahrer schicken, der nicht richtig handelt. Und dann erkennst du. Oder irgendeine andere Kleinigkeit, ob du wirklich frei bist oder nicht. Ich möchte ganz frei werden. Und ich glaube es und strebe ihm nach. Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie, aber das ist Glauben. Der Glaube glaubt an das, was menschlich unmöglich ist, aber göttlich unmöglich. So gebe uns Gott diese Einheit herzustellen, weil diese letzte Gruppe, wir, die wir mit ihm wandeln, wollen das volle Licht der Gnade allen Menschen zeigen und unseren Vater dadurch ehren, weil wir tragen nicht unseren Namen. Wir tragen nicht den Namen Luzifers, mit dem wir geboren sind, sondern wir tragen den neuen Namen unseres Erlösers. Amen.